Core eines Menschen, also eine echte Verbindung, kann ich nicht mit einer Entity, einer Wesenheit schaffen, sondern nur mit einem Menschen, der einen Resonanzraum hat. Weil die wird immer besser darin, die KI, Empty Empathy, also leere Empathie, zu faken. Aber es ist wichtig zu verstehen, sie imitiert Gefühle nur. Da ist nichts, was fühlt oder gar mitfühlt.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir haben ja besprochen, dass wir heute ein bisschen über KI philosophieren.
Ja.
Bevor wir zu philosophischen Fragen kommen, würde ich gerne einen Punkt aufgreifen, der mich sehr beeindruckt hat. Es werden in diesem Jahr 2,6 Billionen Euro in KI-Infrastruktur und alles, was damit verbunden ist, investiert. Mhm. Das sind 50% mehr als im Vorjahr. Was bedeutet das für die Welt?
Ja, ich sag mal, was wollen wir Menschen denn, so ein bisschen First Principle Thinking, was wollen wir Menschen denn wirklich in der Essenz? Es wacht ja kein Mensch auf morgens und sagt, was ich unbedingt brauche in meinem Leben, ist mehr KI, mehr künstliche Intelligenz. Ja, das ist ja nur so die Oberfläche. Was wir wirklich wollen, ist ja eigentlich ganz was anderes. Wir wollen, dass unser Unternehmen gut läuft. Wir wollen ein guter Arbeitgeber sein für unsere Mitarbeiter. All diese Sachen, das ist was Handfestes, das ist ein handfestes Ziel. Und wenn wir jetzt noch eine Ebene darunter gehen, wollen wir auch nicht KI. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann wollen wir doch unsere kostbare Lebenszeit gegen irgendwas eintauschen, was es auch wert ist. Ja, wir wollen uns entfalten. Wir wollen vielleicht ein bisschen so die Welt mitgestalten. Solche Dinge. Und die Frage ist jetzt, das ist so massiv, was da in unser Leben reinkommt. Und ich glaube, die wichtige Frage ist, oder ich glaube, der wichtige Punkt ist nicht zu sagen, die ist toll oder die ist doof und wir müssen möglichst viel davon haben, sondern die Frage von der Essenz her umgekehrt stellen, was bedeutet denn für uns gutes Leben? Und dann erst in zweiter Instanz, wollen wir wirklich so viel Geld ausgeben, wie genau, wo genau, mit welchen Werten, unter welchen Spielfeldvoraussetzungen wollen wir denn KI für uns nutzen? Pi mal Daumen kann man sagen, kein Stein bleibt auf dem anderen. Das entwickelt sich immer schneller, die KI-Entwicklung. Es kommen immer mehr Möglichkeiten, da fließt immer mehr Geld, genau das, was Sie gesagt haben. Ich glaube aber, wir dürfen da nicht so viel im Kopf bleiben und nur dieses Ganze, diese erste Ebene besprechen, so dieser Tech-Wahn. Wir müssen mehr an die Substanz in dieser ganzen Debatte. Und das darf nicht nur in irgendeinem philosophischen Salon passieren. Ich finde, solche existenziellen Fragen der KI gehören auch bei einer Ministeriumsveranstaltung mal mit rein, an die Uni. Warum nicht auch in Schulen? Warum nicht auch in der Grundschule? Weil Menschen sprechen und es gibt keine einfache Lösung, keine binäre Antwort, ja, nein, 1-0, sondern es ist ein Ringen miteinander, was für ein Leben wollen wir führen mit diesem massiven KI-Einfluss.
Ja, dann beginnen wir bei der ersten Frage des guten Lebens. Was ist für Sie das gute Leben?
Darauf gibt es viele Antworten.
Ich würde gerne Ihre Antwort hören.
Ja, auch für mich gibt es viele Antworten. Im Prinzip ist für mich gutes Leben Verbindung. Was meine ich damit? Verbindung zu anderen Menschen. Also das Ganze, meine Lebensqualität steht und fällt ja, ne, das wissen wir alle, Menschen brauchen andere Menschen, somit steht und fällt meine eigene Lebensqualität mit meiner Verbindungsfähigkeit mit anderen Menschen. Ja, auch die Verbindung zu mir selber. Spüre ich mich oder rausche ich in großen Zügen an mir selber vorbei? Lebe ich nur in den äußeren Zwiebelschalen meines eigenen Selbst? Oder erfahre ich mich wirklich? Bin ich präsent? Kann ich mich spüren? Bin ich da? Lebe ich aus dem Kern heraus? Das ist die Verbindung zu mir. Und auch die Verbindung zum Tun. Führe ich nur irgendwas aus wie so ein Roboter? Werde ich selber zum atmenden Roboter zu einer KI? Oder bin ich proaktiv, dieses berühmte Wort, im Driver Seat und gestalte was? Das sind verschiedene Formen der Verbindung. Und im Verbindung sein mit sich und dem Leben, das macht für mich ein gutes Leben aus.
Und die Gefahr von KI, ich meine, wenn da eine Verbindung zu einer Maschine entsteht, die auch dazu führen kann, dass jemand einen Suizid begeht, weil KI ihm das empfohlen hat. Wie sehen Sie die Verbindungstiefe und die Verbindungsbreite mit so einem Kasten, der plötzlich über eine rhetorische Brillanz verfügt und auch Emotionen simulieren kann?
Ich höre raus, Sie sprechen ein bisschen die Büchse der Pandora an. Die öffnen wir und das kann, ne, das ist ja jetzt, Sie haben ein Negativbeispiel benannt, das ist fair enough, das ist wichtig, dass wir darüber reden, aber es geht halt in alle Richtungen. Extrem positive Einflüsse der KI und extrem negative Einflüsse der KI.
Vielleicht,
und ja, bitte schön.
Kurz ich kurz sagen, warum ja? Ich bewusst mit einem negativen Beispiel starte, weil die Menschen evolutionär natürlich darauf geprägt, die Gefahren zu übergewichten, weil das ja fürs Überleben sinnvoll ist. Deswegen fange ich auch damit an, unsere Verlustaversion vielleicht im Vordergrund zu spielen. Ne?
Ja, also ich versuche nochmal rauszuhören, wonach Sie genau fragen, wie gehen wir damit um, wenn die KI uns, was weiß ich, vielleicht zum Selbstmord verleiten möchte.
Ja, das ist jetzt ein überzeichnetes Beispiel gewesen, sondern ich beobachte vor allem bei jungen Menschen, dass sie KI als eine Person für sich wahrnehmen und die Interaktionen auf eine unglaublich ausgeprägte Tiefenebene führen, indem sie wirklich kommunizieren. Und da KI auch einen bestärkenden Effekt hat, sehr motivatorisch aufgeladen wird, man hat immer eine sehr, sehr, sehr gute, positive, emotional positiv aufgeladene Rückmeldung. Macht man gerne. Man wird ja immer motiviert. Auch wenn man etwas Falsches reinschreibt, sagt man, das war ein sehr guter Gedanke, das hast du sehr gut gemacht. Ich habe hier leider vielleicht, aber das ist das, was die Menschen da bewegt, auch vor allem junge Menschen. Ich meine, mit meinem Urteilsvermögen kann ich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung anders umgehen als junger Mensch, der vielleicht so aufwächst.
Ja, ich nehme den Ball nochmal auf. Ich verstehe, was Sie meinen. Und deswegen kommen wir zu dem Punkt zurück, den ich gerade schon benannt habe. Das ist keine Debatte, die irgendwo hinter geschlossenen Türen stattfinden sollte. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Was ist KI? Wie schaffen wir ein Verständnis dafür? Und diese Antwort der persönlichen Einordnung findet natürlich individuell statt. Man kann kein 0-15-Rezept, was für alle gültig ist, etablieren. Aber es braucht das Gespräch darüber, nicht nur, und das findet gerade auf TikTok statt, das findet auf Instagram statt. Ich kann Ihnen genau sagen, was ich da sehe. Angebote für junge Leute, wenn wir Ihr Beispiel aufgreifen. Dort sehe ich, ach, guck mal, Claude haut wieder irgendein dolles Ding raus und guck mal, was du mit ChatGPT hast und jetzt füllst du deinen Funnel und baust dir ein System auf und 3 Monaten bist du Millionär. Ja, ich überzeichne das mal bewusst ein bisschen. Aber ich sehe verschwindend gering im Vergleich dazu in Relation Inhalte im Sinne von, du bist ein junger Mensch, wie kannst du das für dich einordnen? Also tiefer gelevelt, ne? Auf einer tieferen Ebene, was bedeutet das für dich und dein Leben? Wo solltest du Grenzen ziehen? Lass uns darüber sprechen. Glaubst du wirklich, dass da irgendwie eine Wesenheit drinsteckt mit dem Bewusstsein? Glaubst du das ernsthaft oder nicht? Oder wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum? Das sind doch Gespräche, die wir führen müssen. Weil ansonsten knallt die KI in unser Leben rein, in Gesellschaft rein. Wir beide, ich noch viel mehr, haben mehr Lebensjahre, dass wir, ich sag mal, in Relation vielleicht eine andere Einordnung treffen, weil wir haben schon viel gesehen, viel gehört und irgendwie in den letzten 3-4 Jahren kommt dann nochmal die KI-Schippe drauf. Nach Jahren und Jahrzehnten des Lebens. Ein junger Mensch, der vielleicht ungefähr so ab 5, 8 so mit mehr Bewusstsein durch die Gegend läuft, mit 13 auf einmal mit der KI unterwegs ist, für den ist das 50% seines Lebens auf einmal mit KI. Der hat noch gar nicht die Relation, das zu verstehen. Und deswegen müssen wir miteinander sprechen. Weil das ist eine Gefahr, absolut, klar.
Was hat denn für Sie in Ihrer Art, das gute Leben zu bezeichnen, in diese Verbindungstiefe oder Verbindungsbreite KI verändert? Hat sie das in Ihrem Leben, glücklicher kann man jetzt nicht sagen, aber ist Ihr Leben jetzt besser oder anders?
Ich glaube, ich möchte da einen kleinen Twist reinbringen in den Gedanken. Das ist genau für mich der Punkt. KI schießt in die Höhe der Entwicklung, schießt in die Breite. Wenn wir jetzt mal so ein gedankliches Modell nehmen, den Raum der KI. Ja, sagen wir mal, wir beide betreten den jetzt, ja, und gucken uns um. Raum hat immer 3 Dimensionen. Die KI schießt in die Höhe, immer schneller, alles Mögliche kommt da in die Breite, völlig überwältigend, was wir da alles an Modellen haben und was uns das schon wieder alles abnimmt. Aber die 3. Dimension des Raumes, das ist genau das, worüber wir beide hier jetzt miteinander debattieren. Das ist eben die Tiefe. Und die Frage ist, was ist denn Tiefe? Tiefe ist für mich, auch hier kommt wieder der Bogenschlag zurück im Gespräch, echte Verbindung. Echte Verbindung zu anderen Menschen, echte Verbindung zu mir und zu meinem Tun. Und das kann nur der Mensch. Und das bleibt auch so. Das kann die KI nicht. Und deswegen brauchen Sie mir persönlich nicht die Frage stellen, welche Verbindung habe ich mit meiner KI? Ich bin da relativ emotionslos. Für mich ist das ein Instrument, was manchmal auch ein bisschen funny ist und mit der ich tolle Dinge bewegen kann. Ich glaube aber, dieser ganz tiefe Core eines Menschen, also eine echte Verbindung, kann ich nicht mit einer Entity, einer Wesenheit schaffen, sondern nur mit einem Menschen, der einen Resonanzraum hat. Weil die wird immer besser darin, die KI, Empty Empathy, also leere Empathie, zu faken. Aber es ist wichtig zu verstehen, sie imitiert Gefühle nur. Da ist nichts, was fühlt oder gar mitfühlt. Ja, es gibt diesen Fachbegriff Empty Empathy. Und das ist diese Gefahr, was Sie gerade gesagt haben, dass Leute denken, oh, die geht so individuell auf mich ein. Ja? Aber wichtig zu verstehen, ich habe ja eine körperliche Reaktion bei Empathie. Ich habe ein Bauchgefühl, meine Pupillen weiten sich, die Härchen stellen sich auf, diese Dinge. Und da darf man sich schnell selber die Frage beantworten, hat das ein Gegenüber als KI? Nein, die hat keinen Körper. Und ganz wichtig, die hat keine Biografie. Und deswegen ist für mich das so die letzte Bastion für den Menschen, echte Verbindung. Und das ist total wertvoll und daraus werden wir viele Arbeitsplätze behalten und auch schaffen. Und das sollten wir immer auch behalten, ganz, ganz zwingend behalten in unserem menschlichen Miteinander. Weil die Gefahr ist, genau wie Sie es gesagt haben, dass sonst irgendjemand sagt, das ist ja so verlockend, ich source ja alles aus, ich bin nur noch mit der KI, die ist lustig, die entertaint mich. Und da sind wir in diesen ganzen Hollywood-Filmen, ja, wo jemand in einem Raum lebt, in einem Glaskugel-Kokon, perfekt versorgt wird mit allem drum und dran, aber eigentlich gar nicht mehr verbunden ist mit sich und dem Leben, sondern einfach nur, dass der perfekte Fake ist. Und da müssen wir aufpassen.
Sind wir doch bei der Gefahr gelandet?
Was glauben Sie denn? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken und an die Zeit denken, wo ein iPhone vorgestellt wurde, was damit auf unsere Welt losgelassen wurde, konnte keiner prognostizieren. Was danach mit Social Media auf uns zurollte, in dem Moment, wo ein Like-Zeichen eingeführt wurde, was das mit Jugend von heute macht. Und man sieht zum Beispiel auch Suizidentwicklung. Ich will wirklich was Krasses nehmen. Bei jungen Menschen, vor allem bei Mädels, mit der Einführung von einem Like-Button, das schnellte massiv nach oben. Das ist persönlich, ich bin ja grundsätzlich ein extrem der Zukunft positiv zugewandter Mensch. Ich glaube, ja, wir werden sehr viel Schönes erleben. Ich glaube aber auch, das wird gar nicht so trivial sein, weil sie sind ja sehr bewusst in ihrer Erzählung. Die jungen Menschen werden in einem anderen Kontext groß. Die kennen sehr viele Themen gar nicht. Sie sagen ja selbst, 50% des Lebens war KI geprägt. Wenn man jetzt die nächste Generation nimmt, bei denen 90% KI geprägt. Und ich bin mir sicher, es kommen auch Spielzeuge, die KI gesteuert werden. Und die werden dann vielleicht als Kompagnons laufen. Und ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, grundsätzlich ist es etwas Positives, wenn die KI ein wenig einordnen im Kontext der technologischen Entwicklung in den letzten 100 Jahren. Das ist das erste Mal, dass eine technologische Entwicklung etwas angreift, was davor nie gemacht hat, nämlich kognitive Leistung. bis jetzt wurde jede technologische Revolution in Verbindung mit der physischen Arbeit gebracht. Jetzt haben wir etwas, was quasi je komplexer die Intelligenz, die notwendig ist, desto schneller wird das von KI durch die Performance vielleicht ergänzt, flankiert, ersetzt, je nachdem. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, den man jetzt beobachten kann, sie haben mit KI die erste Entwicklung, die sich selbst verbessern kann.
Mhm.
Und auch Entscheidungen treffen kann, wenn man die über Agenten steuert. Ja, bis jetzt gab es keine nukleare Gefahr, die sich selbst ausgelöst hat. Und mit KI haben sie einen anderen Touch. Das ist gleichzeitig, wir werden vielleicht in 15 Jahren in eine Welt leben, wo humanoide Roboter, die von KI gesteuert werden, sowohl die physische wie auch intellektuelle Arbeit zum großen Teil übernehmen. Da wird die Frage sein, was bedeutet das für die Daseinsberechtigung eines Menschen und wie gestalten wir die Gesellschaft neu, damit der Mensch einen Platz findet und sinnhaft ist. Sie haben ja Verbindung zu sich selbst im Kontext der Selbstwirksamkeit erwähnt. Ja.
Okay, da möchte ich aber mal nachhaken, weil ich habe ja eben gesagt, also meine These, und da darf man ja trefflich debattieren, ist, dass ich sage, echte Verbindung kann nur der Mensch und das bleibt auch so. Ich meine nicht Verbindung, sondern echte Verbindung. Ich gebe ein Beispiel, ein sehr simples. Wir alle kennen das, unser Kind 5 Jahre oder irgendein Kind 5 Jahre. Man beugt sich runter und sagt, was weiß ich, ja, ganz banale Situation, möchtest du einen Keks? Das Kind guckt einen an, strahlt, das Gesicht entgleitet, springt auf wie so eine Morgensonne, strahlt einen an und man hat diesen Blickkontakt. 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden. Dieser einfachen Begegnung, das, was da passiert, glauben Sie, das kann jene KI, also es kann je mit einer KI stattfinden? Ich würde fast eher sagen, dass der Mensch in einer Art pavlovschen Reflex darauf vielleicht reagiert. Die KI, na, dann wird die immer perfekter im Äußern, dann sieht die vielleicht nicht mehr so robotermäßig aus, ja, so ein bisschen Pavlo gibt. Aber dieses wirklich in die Augen vom Kind gucken, kann man das je faken?
Wir sind jetzt schon bei einer Voraussetzung, die Sie erwähnt haben, physische Präsenz. Wenn wir die aktuelle Entwicklung von New Work anschauen, dass man immer mehr in eine virtuelle Welt übertritt, das hätte man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können, dass man so viel zurzeit virtuell organisiert. Ja, da sind zum Beispiel diese Tonalitäten, die in einer Begegnung, in physischem Raum möglich sind, hören sie nicht und spüren sie nicht raus. Ich bin ein großer Freund der physischen Begegnungen. Deswegen genieße ich so ein Gespräch viel mehr als eine Remote-Aufnahme, auch wenn sie logistisch deutlich günstiger ist. Das heißt, ich kann es nicht einschätzen. Sie haben absolut recht, Mensch ist Mensch. Wie es sich entwickelt und wenn Sie anschauen, wie das in Japan aktuell aussieht, mit dieser demografisch belasteten Gesellschaft, wo plötzlich anstelle Hunde, ja, Roboterhunde ins Spiel kommen, Frau Henschel, und dann bin ich sehr vorsichtig mit absoluten Urteilen. Deswegen, ich für mich persönlich bei solchen Themen öffne ich den Denkraum und sage, ich schließe nichts aus. Ich hoffe, dass wir als Menschen einfach die physische Präsenz und echte Emotionen weiterhin aufrechterhalten und fördern, weil das ist vielleicht tatsächlich das, was eine Maschine nie machen kann. Und deswegen, das war für mich sehr spannend zu beobachten, weil diese KI als Technologie oder als technologischer Fortschritt eine andere Implikation auf unser Leben hat, die zum Beispiel Gutenberg mit seiner Druckerpresse. Da hat sich die Druckerpresse dafür geeignet, die Bücher zu skalieren, das Wissen, aber nicht selbst ausgesucht, welche Bücher skaliert werden und gedruckt werden. KI macht das jetzt. Sie sprechen bestimmt von Agenten in Ihrem späteren Vortrag. Das heißt, das hätte man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Wenn Sie kurz zurückspringen, bevor ChatGPT auf dem Schirm von Menschen erschienen ist, hätte man sich mit KI alles vorstellen können, aber nicht sowas, was jetzt passiert. Und das sind so Punkte, wo ich sage, bin ich gespannt, wo wir in 5 Jahren stehen.
Zwei Punkte daran andocken, die ich mal hier als Spielbälle erst die Tischplatte lege. Das eine ist, ich hätte jetzt die Tage mit einer befreundeten Autorin, Julia Mailänder. Wir haben genau über diesen Punkt gesprochen. Die hat mehrere Bücher geschrieben, die macht das ganz super. Und wir kamen zu folgendem Punkt in der Debatte. Dass ich sag, weil sie auch sagte, na, nachher vermischt sich das alles, ist doch egal, KI, Mensch, also Fragezeichen, ne? Wir haben philosophiert darüber. Und dann sage ich, aber guck mal, ist nicht die Quelle des Lobes ganz wichtig? Die KI kann dir sagen, ich habe dein Buch perfekt berechnet, Patternerkennung, und ich sage dir, das ist ein exzellentes Buch, Julia. Oder, keine Ahnung, Martin Suter, irgendein bekannter Autor, sagt, weißt du was, ich schreibe seit 30 Jahren Bücher. Ich kenne diese Nächte, wo man sich die Haare rauft, um jedes Wort ringt. Und ich weiß, was dahinter steckt, denn ich habe es miterlebt. Und deswegen sage ich dir, Hut ab, tolles Buch. Und deswegen sage ich, das kann ja eine KI nicht erlebt haben, dieses Ringen um diese Kämpfe zum Beispiel. Das jetzt mal als ersten bei den...
Na gut, aber das ist ja, man kann das alles auf das Leben übertragen, auf jegliche Emotionen eines Menschen. Also ich will ja gerne, wenn wir bei Büchern, mit Professor Sutter haben wir vor 2 Folgen gesprochen zum Thema Vertrauen. Ja, und ich würde genau da ansetzen, so mit KI, sich aber an eine rhetorische Brillanz durch Sprachmodule, aber nicht unbedingt inhaltliche Kompetenz. Da fängt ja das schon an. Das heißt, für mich bedeutet im Unterschied zu Excel, wo sie Input-Output haben, und dazwischen kann ein Fehler liegen. Bei KI ist das Wahrscheinlichkeiten und Mustererkennungen, die auch falsch sein können. Ich fand das so faszinierend.
Ja.
Es gab jetzt von einer größeren Unternehmensberatung ein Framework für den Umgang mit AI. Kennen Sie das?
Erzählen Sie mal.
Und ich habe 45 Quellen aufgeführt. Von diesen 45 Quellen waren 5 Quellen echt. Alles andere war erfunden. Und das bedeutet, dass wir aktuell aus der Perspektive Mensch-Maschine viel mehr den Menschen bei Urteilskompetenz einordnen und KI bei Mustererkennung, das muss man nur verstehen, dass das keine Intelligenz ist, sondern einfach nur Wahrscheinlichkeitsrechnung auf extrem hohem Niveau.
Ja, ja, also ich höre ähnliche Gedanken daraus in unserem Gespräch, richtig?
Aber es ist absolut.
Okay. Ich habe noch einen spannenden Punkt, weil Sie haben das gerade so ein bisschen anklingen lassen. Ne? Also die KI oder die Technologie wird immer menschlicher. Erstens wandert immer mehr in Körper rein, ja, physische AI. Dann auch das Thema Ambient AI, also AI, die in Gegenständen steckt, uns umfließt, ja, mit der wir auch immer mehr, jetzt im Moment ist es ja so, ich hole mein Handy raus, ja, da steckt KI drin, ich klappe mein MacBook auf, da steckt dann mein LLM der Wahl drin, ja, noch ganz genau, Sie sagen es ganz richtig, aber was ist, wenn ich einfach plaudere, ich wandle durch meine Räume, ich wandle durchs Hotel und plaudere mit meiner persönlichen KI, aber auch KI, die irgendwo anders drin steckt und so weiter und so weiter. Das eine ist, KI wandert überall mehr rein und wird immer ja mehr als Gegenüber spürbar, vielleicht unsichtbares Gegenüber spürbar, aber jetzt kommt der interessante Punkt. Nämlich, die Technologie wandert umgekehrt immer mehr in den Menschen rein. Da gibt es ja, ne, also Brain Interfaces, diese ganzen Sachen. Es gibt jemand in Hamburg, Patrick Kramer, so einer dieser führenden Cyborgs, wie man so schön sagt, ja, der immer sagt, ja, guck mal, also Cyborg heißt nicht, dass da irgendwie so ein wilder Roboter da reinkommt, sondern eigentlich die Senioren sind unsere ersten Cyborgs. Ja. Das heißt einfach nur, dass Technologie unter die Haut wandert. Das akzeptieren wir sofort. Herzschrittmacher, diese ganzen Insulinpumpen, also Technologie, die unter der Haut ist. Das ist eigentlich, das steckt dahinter, hinter dem Begriff. Und deswegen, wo genau ist die Schwelle? Ist es der kleine Chip, den ich hier habe, mit dem ich die Tür öffne? Also in meiner Hand hier, auf dem Handrücken kann ich ja einen Chip, kleine Do bezahlen, dieses Ganze. Oder es, die Möglichkeiten sind ja da frappierend, die kommen können, bis hin zum, dass ich mir Wissen runterlade in meinem eigenen Kopf oder nur durch Denken einen Computer steuere, der dann für mich spricht, obwohl ich vielleicht durch ein Handicap eingeschränkt bin, wirklich zu sprechen. Und das meine ich, diese ganzen Grenzen verschmelzen. Die KI, vereinfacht gesagt als Denkmodell, wird immer menschlicher und der Mensch immer technischer, Fragezeichen. Was sind Ihre Gedanken dazu?
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen. Ich glaube, wir haben gesellschaftlich eine sehr spannende Herausforderung, weil wenn Sie mit Geld sich körperlich, technologisch upgraden können, führt es dazu, dass Sie vielleicht sogar eine Art Kastenschichten erleben, weil es werden sehr viele reiche Menschen sein, die sich deutlich wertvoller upgraden können und sich haben Supermenschen, die sich ein Superdasein erkaufen und sie werden einfach da, dass ich spinne jetzt bewusst, das ist jetzt Harari-Gedanken gar nicht von mir, dass man dadurch diese Demokratisierung der Technologie, dass sie umgedreht wird und dass sie mit dem Geld einen körperlichen und geistigen Upgrade kaufen können, was nicht sonst möglich wäre. Das ist ein Punkt, den man beachten sollte. Zweiter Punkt ist tatsächlich, wenn KI kognitive Jobs angreift, wenn man humanoide Roboter anschaut aktuell. Wir haben in den letzten 5 Jahren einen unglaublichen Sprung gemacht. So, wenn Sie in 5 Jahren oder in 7 Jahren oder in 10 Jahren auch die körperliche Arbeit übernehmen, wo bleibt der Mensch? Was denken Sie?
Nun, es gibt etwas Ausführendes, sowas wie, ich mache das jetzt mal vor, ich nehme meine Hand, das kann eine Roboterhand auch holen, greife mir den Kamm und kämme ein Haar. So, vielleicht auch mit immer eleganteren, fließenderen Bewegungen. Aber die Wärme meines Körpers beim Berühren des Kopfes, vielleicht, wenn ich jemand so, ich stelle mir so vor, ich bin aber Friseure. Und dieses, da auch fließt ja Blut durch.
Bitte? Auch vielleicht simuliert. Das ist gar nicht so schwer.
Ja, aber wenn ich es weiß, für mich würde es, denke ich, einen Unterschied machen.
Vielleicht nur dann eine andere.
Bin ich Pavlo, das will ich überhaupt nicht ausschließen, dass ich da Reaktionen habe. Aber das Bewusstsein, dafür bin ich schon so lange auf der Welt. Ich glaube nicht, dass sich das komplett upside down stellt bei mir.
Wenn, bei Ihnen vielleicht nicht. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel Hermes-Tasche nehmen, das ist ja handwerklich ein Kunstwerk.
Was bitte?
Hermes-Tasche.
Hermes. Ja.
Für weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung davon. Aber ich weiß, dass sie sehr teuer sind und eine Warteliste brauchen, um die zu bekommen. Das ist ein Kunstwerk aus Leder, handgemacht, hoffe ich, ja, und so weiter und so fort. Und trotzdem, 99% der Menschen kaufen manuell hergestellte Taschen. Als Gedanke. Wie gehen wir damit um? Das bedeutet, zwischen diese menschliche, handwerkliche Kunst, die nur vom Menschen kommen kann, und massentaugliche Technologie, die einfach die Grenzkosten der Herstellung massiv senkt. Da wird für die Menschen eine Kunstrolle dabei bleiben. Aber jetzt, wenn man wirklich schwarz malt, könnte die Frage aufwerfen, wo ist der Mensch in der Zukunft? In seiner Daseinsberechtigung?
Naja, also wir haben seit jeher die Möglichkeit, ich sag mal, handwerklich oder technologisch schneller, einfacher, günstiger Dinge herzustellen. Trotzdem, auch in heutiger Zeit, gibt es Menschen, die zu anderen Menschen gehen und sagen, mach mir ein maßgeschneidertes Kleid, maßgeschneiderte Schuhe und so weiter, töpfer mir das. Da gibt's auch so große Online-Marktplätze, ja, wo ich mehr Geld dafür zahle, obwohl ich das gleiche Produkt, was weiß ich, eine Vase, viel billiger kriege ich für 3 Euro bei so einem schwedischen Möbelhaus, ja. Warum soll ich es denn für 65 Euro bei dir kaufen? Weil ich die Geschichte dahinter kaufe.
Frau Henschel, ich bin ja gar nicht...
Das Gleiche mit Musik, wenn wir einen Song hören.
Absolut. Die Frage ist nur die Anteile. Wie viele Menschen kaufen exklusive handgefertigte Produkte. Und wenn wir an einen schwedischen Konzern denken, der in dem Feld groß ist, dann wissen Sie, wie hoch deren Marktanteil ist. Das ist schon eine große Frage. Ich will das ist gar nicht dagegen sagen. Sie haben nur den Denkraum vergrößert. Ja. Und deswegen versuche ich, für mich persönlich, auch in Bezug auf meine Kinder, die Frage zu beantworten, wo werden Sie in 10 Jahren Ihren Platz in der Gesellschaft finden, wo Sie etwas erzeugen, was von einem essentiellen Wert ist? Mhm. Das ist für mich keine Frage, die ich heute beantworten kann.
Mhm. Aber all das, worüber wir hier sprechen, ich sehe da schon einen gemeinsamen Nenner. Und zwar, in welche Richtung man sich bewegen könnte. Denn wenn wir jetzt über Kinder sprechen, ist dann nicht unsere Aufgabe, dass Menschen in Verbindung mit sich selber sind? Weil je mehr ich mich von meinem eigenen Menschsein entfernt habe, also nicht reflektierbar mein Denken, Spüren, Fühlen, was auch immer, kann man nicht so eine gewisse Korrelation ziehen, desto verlockender irgendwelchen Sachen im Außen zu erliegen, irgendeiner KI. Aber je mehr ich unique bin, eine einzigartige Biografie habe, eine einzigartige Art und Weise an die Welt ranzugehen und auch mich selber kenne, desto mehr Mehrwert habe ich ja. Denn alles, was repetitiv ist und Mustererkennung, das kann die KI übernehmen. Aber wenn ich ein Mensch bin, der nicht so, wir alle, ich sag's mal ganz pragmatisch, ja, wir alle kennen das ja, nicht, dass es so ist, aber nur wahrgenommen, okay, gefühlte Wahrheit, dass man mal Menschen begegnet, wo man sagt, ja, so vom Typ her kenne ich einige, die ähnlich sind. Und dann kommt auf einmal ein Mensch zur Tür rein und sagt man, also so einen Menschen habe ich noch nie kennengelernt, der ist ja ganz eigen, ganz individuell. Und vielleicht auch jemand, der sehr bei sich ist, eine starke Verbundenheit hat, ist nicht eigentlich unsere, zum Kern zurückführend, unsere gesellschaftliche Aufgabe, Menschen zu sich selber, mit sich selber in Verbindung zu führen, weil dadurch ich ein gutes Standing habe gegenüber der KI, sowohl wenn es darum geht, dass ich einen Job kriege, als auch, dass ich weise, smarte Entscheidungen treffe, wie, wo, wie weit ich KI in mein Leben reinlasse und wo ich selber was haben will. Fängt nicht da die ganze Reise an?
Absolut. Meine persönliche Empfehlung jedem jungen Menschen, versuch bemerkenswert zu sein. Das heißt, merkwürdig kann man auch aufgreifen, aber das hat in der deutschen Sprache eine nicht positiv besetzte Konnotation. Bemerkenswert, wert bemerkt zu werden. Das finde ich einen sehr schönen Begriff als ein Leitfaden fürs Leben. Deswegen will ich das gar nicht wegmoderieren und wegdiskutieren. Ich stelle die Frage, wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Jetzt, ich glaube, 1 Milliarde beschäftigt sich zurzeit mit KI, die anderen haben, glaube ich, noch gar keinen richtigen Zugang dazu. Ja, das heißt, das ist sehr viel Potenzial. Aber wenn wir jetzt in Dekaden nach vorne denken, dann haben wir unglaublich viele Menschen mit Narrativen und bemerkenswerten Geschichten. Aber welche gesellschaftliche Rolle sie spielen werden, wenn humanoide Roboter mit kognitiver Leistung denen in allem überlegen sind? Das ist meine Frage. Mir ging es gar nicht um die Ebene der Intraperspektive, sondern der gesellschaftlichen Einordnung der menschlichen Rolle.
Ich glaube, also für mich möchte ich entscheiden, ich würde es als ermessen erachten, da eine einigermaßen plausible Prognose treffen zu wollen, wenn wir über die nächsten Jahrzehnte sprechen. So, erstens mal das sei gesetzt. Ich kenne aber jemanden, der sich aus einer fachlich versierten und gleichsam offen spielerischen, philosophischen Herangehensweise damit beschäftigt hat. Ich hatte vor 10 Jahren habe ich mal so ein AI-Event moderiert, World Business Dialog. Da hatten sie einen Prof aus Amerika, Professor Robin Hanson, KI-Professor. Und der hat tatsächlich ein Buch geschrieben, wo er sagt, lass uns das doch einfach mal gedanklich durchexerzieren. Wie könnte denn eine Welt in 80 oder 100 Jahren aussehen, when robots rule the earth? Und er hat quasi so eine Art Mischung sämtlicher Welten, so wie wir beide das gerade so angedacht haben, gesehen. Menschen haben downloadbare Skills, die Roboter haben Menschen-Skills. Es gibt Beziehungen zwischen Robotern und Menschen. Also es mischt sich so ineinander und Roboter in verschiedenen Daseinsstufen. Manche sind die Dovi-Roboter, die aber total niedlich und nett und hilfsbereit sind. Und andere sind so die Intellectual-Roboter und so weiter. Ja, einfach mal so, wo er sagt, ich weiß es nicht, aber lass uns doch mal darüber philosophieren. Und wo wir am Ende der Reise landen, nochmal, das möchte ich nicht mehr anmaßen, zu behaupten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen in so eine Richtung geht. Und viele dieser Dinge, die derzeit als Muss gelten, ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen, etc. pp. Ja, vielleicht einfach der freien Entscheidung erliegen. Und ich glaube, der Zwischenschritt, sollte das so sein, der wird uns auch nochmal ordentlich vom Hocker hauen, weil viele Leute vielleicht am Anfang aufspringen und sagen, super, ich muss dich verarbeiten, mach mir einen schönen Lenz. Und dann geht diese Debatte darüber los, was macht mich denn eigentlich wirklich glücklich? Macht es mich glücklich, wenn ich den ganzen Tag zu Hause Netflix gucke?
Ja, die Forschung sagt nein, die psychologische Forschung.
I agree.
Ja, deswegen, mir ging es gar nicht darum, dass wir die Prognose hier uns anmaßen, sondern mir ging es darum, dass die Fragen werden gesellschaftlich zu beantworten sein, auf einer großen Ebene. Und das ist das, was in 10 bis 15 Jahren, wie unsere Gesellschaft höchst anders aussehen wird als heute.
Was glauben Sie denn, wie sieht die aus?
Ich bin jetzt kein Futurist im klassischen Sinne, deswegen kann ich das gar nicht beantworten. Aber ich glaube, wir werden eine andere Welt haben mit Menschen, die vielleicht eine andere Form des Einkommens haben. Und vielleicht müssen wir dann die Maschinen besteuern. Und vielleicht müssen wir die Leute am Kapital beteiligen, damit sie leben können. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin grundsätzlich positiv gestimmt, mit zwei Einschränkungen. Das ist das erste Mal, dass die technologische Entwicklung diese Facetten vorweist, wie das früher nicht möglich war.
Mhm.
Und schauen Sie einfach, Sie haben ja auch eine Firma, Future Shakeup. Wie hat sich Ihre Jobgestaltung in den letzten 7 Jahren verändert? Sieht Ihr Alltag mit dieser Firma heute anders aus, als es vor 7 Jahren ausgesehen hat?
Ja, definitiv. Warum ich ein kurzes dazwischen geschoben habe, hängt damit zusammen, mein Arbeitsalltag vor 10 Jahren versus vor 5 Jahren ist gar nicht so eklatant unterschiedlich. Ich habe einen Computer, ich weiß, wie ich diese ganzen digitalen Tools nutze, Punkt. Bisschen Upgrade hier und da. Eine wirkliche Veränderung kam mit KI. Kam mit den großen Anbietern, die es da auf dem Markt gibt. Und der wirklich große Schritt war für mich eben nicht dieses übliche Chatbot-Ding, so ein bisschen recherchieren wir mal hier und da, Gespräche hin und her, sondern mit agentischen Systemen zu arbeiten. Also es ist unfassbar. Also ein Beispiel, was ich vor 12 Monaten definitiv anders gemacht. Vor 12 Monaten saß ich da, ich hatte meine Hände auf der Tastatur abgelegt und tippte fröhlich vor mich hin und habe mal hier und da mit so einem Chatbot und so weiter, obwohl ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe bestimmt ein paar Dinge mehr ausprobiert als der Durchschnitt, aber jetzt auch nicht Weltklasse oder so. Aber jetzt kann ich Ihnen sagen, was ich mache. Ich habe mir ein Tool gekauft, kostet 12 Euro und das zeichnet alles auf, was ich spreche. Jetzt könnten Sie vielleicht sagen, oh, sowas kann iPhone doch auch, transkribieren heißt das, haben wir doch schon länger. Nee, es geht um den qualitativen Unterschied. Keine Satzzeichen mehr mitsprechen, sondern wirklich, ich haus einfach raus und es fließt und fließt einfach bei allem, was ich spreche, mit mir, ohne dass ich es korrigieren muss. Warum ist das spannend? Weil wir bis zu dreimal schneller sprechen, als schreiben können. Konservativ gerechnet, wenn ich nur sage, pro Tag, ich habe 2 Stunden mit Schreibkram und Mails, hätte ich 4 Wochen Zeit gewonnen am Ende des Jahres. Nur mal so als kleines Rechenbeispiel. Sie können sich das jetzt vorstellen, wie arbeite ich jetzt? Ich habe die Hände weg vom PC, habe vielleicht eine Kaffeetasse in der Hand oder fahre mir durchs Haar oder irgendwas, ja? Und ich plaudere vor mich hin. Ich plaudere die ganze Zeit mit meinen KI-Agenten und sage, ja, und jetzt mach mal das und das. Und dann bewegen die sich durch meinen Computer und sage ich, jetzt ist wieder so hoch erhitzt. Guck mal, woran das liegt, Temperatur oder find mal den Fehler. Die sausen los und der Oberagent richtet sich selber verschiedene Unteragenten ein. Ich will das jetzt gar nicht zu weit technologisch ausführen, Aber ich bin da im Moment wie so ein staunendes Kind vor meinem eigenen PC und denke, Eide Bübsch, das ist jetzt mal richtig spannend. Ja? Und das war so dieser große Breakthrough. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie nutzen Sie es?
Ich würde gerne kurz etwas aufgreifen. Es gibt ja ein Produktivitätsparadoxon, weil die Menschen werden irgendwie schneller bei gewissen Aufgaben und dann doch langsamer bei Plausibilisierung dieser Aufgaben. Ja. Das heißt, wir haben jetzt den Fortschritt bei der sprachlichen Intelligenz. Das sind wunderbare Briefe. Bei LinkedIn sieht man ja, dass es wie viele Beiträge von KI geschrieben werden. Wenn Sie sich mit KI ein bisschen beschäftigen, erkennen Sie auch den Satzbau sehr schnell.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Und für mich ist das KI extrem wertvoll, weil ich ja kein Muttersprachler bin. Das bedeutet, mein Schreiben kann jetzt sehr sauber lektoriert werden. Für mich ist das kongenial. Ich bin da unglaublich dankbar dafür. Ich kann auch mich auf einen Podcast viel schneller vorbereiten. Ich kann zum Beispiel so eine Diskussion wie heute mit Ihnen simulieren lassen, was würde Harari dazu sagen. Und dann bekommen Sie einfach so einen Ping-Pong. Das ist in welcher Hinsicht genial. Wir sind in unserer Firma ein wenig eingeschränkt durch Datenschutzrichtlinien in Deutschland. Wir brauchen dann 7, 8 Monate, um Datenschutzthematik zu klären und dann in 2 Wochen das fertigzustellen. Das sind so die Verhältnisse. Ja, das ist, ich bin sehr dankbar zu heutigem Zeitpunkt, dass KI in der Form da ist. Ja.
Und probieren Sie auch etwas mit Agenten oder ist es eher diese Chat-Funktion?
Mit Agenten, ich weiß es gar nicht. Ich hätte mir zum Beispiel, ich gratuliere den Menschen jeden Tag zum Geburtstag.
Mhm.
So, und ich habe ungefähr 30 Nachrichten, die ich manuell schreibe. Jeden Tag.
Wow.
So.
Ein großes Notizbuch.
Ja, das ist, wäre natürlich cool, wenn das ein Agent für mich übernimmt. Jetzt bin ich aber bei Ihnen. Dann ist natürlich die Frage, wo ist die menschliche Wärme, dass man persönlich so viel Zeit investiert hat, den Menschen eine persönliche Nachricht geschickt zu haben. Auf der anderen Seite, nach 15 Mal den Namen ausgeschrieben zu haben und irgendwann sagt, boah, das wäre jetzt cool, wenn jemand das übernimmt. Aber das geht ja gar nicht. Das darf man nicht machen, weil die Systeme sind geschlossen. So, ansonsten, in meinem Alltag habe ich noch keine Agentenansätze gefunden, die mir helfen.
Ja.
Mein Job ist, sehr viel zu kommunizieren, Schnittstellen zu managen. Und da helfen mir Agenten wenig.
Mm. Oh, das ist ganz spannend, was Sie erzählen. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Arbeit. Sie haben AIs for LinkedIn benannt. Aber ich kenne es bei meiner eigenen Arbeit. Das hatten wir vor 2 Jahren nicht. Jetzt ist das so, ich habe ja diese Agentur für Zukunftsexperten. Da habe ich das Glück, dass sich immer mal wieder spannende Leute bei mir melden, Experten, und sagen, hey, lass uns mal kennenlernen. Erst Kontakt meist per Mail. Da kommt eine Mail rein, ich öffne die, da steht, liebe Frau Henschel, kennenlernen, vorstellen, Zusammenarbeit. Ja, und dann steht da noch irgendwas wie, 3 Unternehmen gegründet, mehrere Preise gewonnen, ich bin total begeistert und denke, ach super, das ist, danke schön, dass dieser Mensch sich bei mir meldet. Und dann lese ich so weiter durch die Mail und dann merke ich, da hat sich wieder jemand beim Schreiben von der KI vertreten lassen. Dann ist das Mindset ist visionär, die Synergien sind grenzenlos, so genau das, was Sie gesagt haben. Typische KI-Formulierung. Und so begeistert ich zu Beginn der Mail war, und ich erlebe es genauso, 2 Minuten später bin ich enttäuscht. Weil der Punkt ist für mich, das war der erste Schritt, wo wir beide miteinander eine Beziehung eingehen. Und das Erste, was ich wahrnehme, ist, dass sich dafür der Mensch keine Zeit nehmen wollte.
Oder schnell gepromptet hat, ja.
Ja, und da muss ich erstmal eine Runde um den Block laufen und mir irgendwie ins Gedächtnis rufen, ist bestimmt ein echt netter Mensch, der richtig viel kann. Und der springende Punkt ist für mich, jetzt sage ich, oh, jetzt schreibt mir jemand so eine Mail, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich mit Ihnen bin, die Verlockung kenne ich doch auch, ja. Und ich sitze genauso da und denke manchmal so, schnell die KI drüber laufen lassen, schon ist irgendwie was Hübsches dabei rausgekommen. Aber ich muss mir bewusst darüber sein, was ich da mache, mit Ihnen und mit mir. Denn effizient ist es sicherlich, irgendwie auch hilfreich, ja, irgendwie sieht auch hübsch aus. Aber auf dem Höhepunkt der Effizienz sind wir auf dem Tiefpunkt unserer Beziehung.
Das könnte auch von KI kommen, ja. Das ist ja ein wunderbarer Satz. KI liebt solche wunderschönen Botschaften. Deswegen sage ich sprachliche Brillanz. Auch da, glaube ich, sollten wir ein bisschen abschichten und nicht in schwarz oder weiß denken, sondern sagen, okay, das ist wie im Excel. Ich habe einfach nicht mit dem Taschenrechner das nachgerechnet, sondern ich habe das mit Excel laufen lassen. Wenn sich jemand aber verführen lässt und nicht mehr sein Urteilsvermögen einschaltet und sagt, würde es dir gefallen, wenn du das bekommen würdest in der Form, dann ist das ein Fehler. KI zu nutzen als flankierendes Hilfsinstrument, das nutze ich auch.
Ja.
Aber ich investiere meine Lebenszeit in eine Personalisierung und auch Bewertung der Inhalte. Und deswegen, KI-Kompetenz ist die Sprachkompetenz. Menschkompetenz ist Urteilskompetenz. So schichte ich das ab. Das hilft mir auch in meiner Arbeit sehr, sehr stark. Aber wir waren jetzt bei KI-Agenten. Ich glaube, das ist die nächste Stufe. Das merkt man ja auch, dass viele davon reden. Ob das diesen Durchbruch tatsächlich jetzt kurzfristig bringt, bin ich sehr gespannt, weil wenn man jetzt rein wissenschaftlich das anschaut, die Demos funktionieren exzellent. Ja. KI-Kette durch einen Agenten erledigen zu lassen, erfordert auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Das heißt, die Plausibilisierungschecks nehmen zu. Das ist eine Perspektive. Die zweite Perspektive, die aktuellen Kosten von KI-Agenten, die über Lizenzen meistens abgegolten werden, entsprechen nicht den tatsächlichen 2,6 Billionen, die investiert werden. Das heißt, die machen alle Verluste. Und das ist eine große Frage. Wann kommen die echten Kosten der KI-Agenten? Und wie es aussieht, ich bin sehr gespannt. Ja.
Ich glaube, also das können wir definitiv so festhalten. Die Zukunft ist und bleibt total spannend. Und keiner kann wirklich wissen, was kommt. Aber ich glaube eben, an diese Entscheidungs- und Gestaltungskompetenz eines echten Menschen. Deswegen sage ich ja, wir müssen da alle miteinander reden, wir müssen da jeden ins Boot holen und überlegen, wir sind ihm ja nicht, willfahrig ausgesetzt. Uns passiert irgendwas und so ist die Zukunft. Wir müssen abwarten, nur wie sie uns passieren wird. Sondern ich glaube sehr an die Gestaltungskompetenz von Ihnen und von mir, dass wir sagen, hey, also wir sind da im Driver Seat, wir steuern das Boot ja mit. Dafür müssen wir erst reden, erst denken, reden, fühlen und dann gestalten in die Richtung, in die wir das entwickeln wollen.
Finde ich eine sehr schöne Botschaft. So sollte es sein. Und wir haben ja vor dem Gespräch uns ein bisschen ausgetauscht über das Thema innere Lebensphilosophie. Im Driver-Sit zu bleiben, ist das, was das essentielle Prinzip meines Lebens ist. Ja. Und deswegen kann ich dem nur zustimmen. Frau Henschel, vielleicht ein paar Fragen, die ich immer wieder gerne stelle, weil die mich interessieren. Wenn Sie Ihr Leben wie ein Buch vorstellen würden, das Sie Tag für Tag schreiben, so Kapitel umblättern, welchen Titel würde dieses Buch tragen?
Verbindung. Für mich ganz, also ich habe mal eine Übung gemacht, lasse ich es mich so mit einem Bild eröffnen. Ich habe mal eine Übung gemacht, wenn man sich fragt, was wäre der Buchtitel meines Lebens, wofür stehe ich, was ist so der rote Faden, das Leitmotto. In 20 Minuten weiß es jeder Mensch. Hört sich erstmal provokativ an, ich habe es gemacht, hat geholfen. Geht so, Sie stellen sich einen Wecker auf 10 Minuten. Schnappen Sie ein Blatt Papier, schnappen Sie sich einen Stift und ohne da eine wissenschaftliche Masterarbeit draus zu machen, sondern instinktiv, ohne bewerten, ist das wirklich so oder so, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt, an guten wie schlechten Dingen des Lebens, die wirklich wichtig für Sie waren, schreiben Sie es auf. Nach 10 Minuten, das ist wichtig, das Druckelement, 10 Minuten, also nicht so 4 Stunden denke ich nach, nein, 10 Minuten. 10 Minuten klingelt der Wecker, Sie schauen drauf, stellen den Wecker nochmal auf 10 Minuten und überlegen, wenn ich das alles auf mich wirken lasse, alle wichtigen, wirklich wichtigen Stationen, Erlebnisse meines Lebens, was ist der gemeinsame rote Faden? Und bei mir war das Connectivity. Es ging immer darum, dass die schönsten Erlebnisse in meinem Leben die waren, in denen ich am intensivsten verbunden war. Mit mir, mit anderen, mit meinem Tun, mit der Natur. Ja? Ich stehe oben auf dem Berg, hat null Wirkung. Sie kennen das. Sie stehen in den Alpen, ja, da ist ein toller Bergsee, die Tannen, die wackeln im Wind und so ist wunderschön. Aber es hat eine Bedeutung von nichts, wenn ich nicht auch, ich sag mal, mit meinem Sinn, mit meinem Fühlen, mit meinem Herzen aufmache und die Landschaft in mich hineinlasse. Ich mich hingebe in die Landschaft, um jetzt mal so ein bisschen bildhaft zu sprechen, ja. Erst dann passiert doch dieser magische Moment der Konnektierung, der Verbindung und es bekommt eine Schönheit, eine Bedeutung für mich. Und alles, was mich wirklich gewurmt hat im Leben, hängt damit zusammen, dass ich gespürt habe, da fehlt jetzt die Verbindung. Ja. So ist es.
Finde ich schön und vielen Dank für den Ratschlag, weil das können wir als Standardempfehlung aufnehmen, wie man das richtig macht. Ja. Und das vielleicht alle 10 Jahre überprüft, ob das der Buchtitel noch stimmt. Ja. Es kann ja auch wandeln.
Hm. Gestatten Sie mir ein kleines Add-on.
Wenn zwei.
Bitte?
Sie haben zwei.
Ich nehme eins, ganz genau. Verbindung ist so ein Wort, ja, kennt jeder. Wenn man dem Gedanken so ein bisschen nachdenkt oder spürt, wenn man dem Gedanken nachspürt, was ist denn die intensivste Form der Verbindung, die ein Mensch haben kann? Wo fühlen wir uns am allerstärksten verbunden? Sprechen wir dann nicht über Liebe? Ich meine jetzt gar nicht die partnerschaftliche Liebe, sondern eher so im Sinne fromm, die Kunst des Lebens. Also ich liebe es, Gartenarbeit zu machen. Ich liebe es zu kochen. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe Menschen. Ich liebe, ja, auch die Natur, die Berglandschaft, die Alpen, die wir gerade skizziert haben. Ist das nicht die intensivste Form der Verbindung? Ist das nicht das, was die Welt im Innersten zusammenhält, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja? Und ist nicht alles, was schiefläuft, also sei es Geopolitik, sei es wir machen die Umwelt kaputt, all das, hat das nicht alles mit einer mangelnden Verbindungsfähigkeit, ergo auch Liebesfähigkeit zu tun? Denn womit ich mich verbunden fühle, wenn ich mich mit Ihnen als meinem menschlichen Gegenüber verbunden fühle, dann werde ich achtsam mit Ihnen umgehen. Das Gleiche gilt für mein ganzes Dorf, für mein ganzes Land, für die ganze Welt. Es gilt auch für die Natur, für die Tiere, für die, ja, da sind sie wieder, die Tannen im Bayerischen Wald.
Ein tiefgründiger Gedanke. Jetzt denke ich über Wertehierarchie. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Menschen so bemerkenswert unterschiedlich sind.
Ja, ist das schön.
Und dass man sie nicht auf einen gemeinsamen Nenner wie Liebe vielleicht reduzieren kann. Aber das wäre vielleicht ein Rezept, um die Welt schöner zu machen, wenn alle in der Liebe aufgehen würden und in der Verbindung. Vielleicht noch eine Frage. Wir haben jetzt über Buch Ihres Lebens gesprochen. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark beeindruckt oder geprägt hat?
Mich interessiert eine ganz andere Sache nochmal. Ihr Leben, was würden Sie denn für einen Buchtitel wählen?
Der Selbstentwickler.
Mhm.
Das ist, hat mich doch so stark geprägt, so wie Sie als Verbindung aufgegriffen haben, war für mich damals sofort der Selbstentwickler die Antwort. Und im Sinne von Potenzialentfaltung und auch Verbesserung meiner Umwelt damit, dass das auch dafür eingesetzt wird, etwas schöner zu machen. Die Menschen, die einem nahestehen. Und da, das ist der einfachste Weg, vielleicht zufrieden zu finden, ja.
Mhm.
Und zufrieden zu sein, ja.
Ja.
Das ist meine Einschätzung.
Mit Selbstentwicklung.
Ja, weil am Ende des Tages Entwicklung, sie entwickeln ihr Potenzial. Und wenn sie dieses Potenzial entwickelt haben und für etwas Gutes einsetzen, dann ist das doch etwas Schönes. Ne? Und gibt es immer wieder die Frage, ist das nicht zu egozentriert und egoistisch? Das ist ja wie bei einem Baum. Der Baum will auch wachsen und Schatten spenden und einfach an die Welt besser machen. So ist das mit florieren oder sich selbst entwickeln.
Ja, ja, sich selber erleben, wie man sich entfaltet und einen Einfluss hat positiv auf die Welt. Sie haben gerade so eine kleine Korrelation geschaffen, sowas wie, ist das nicht das Schönste, was man haben kann, diese Selbstentwicklung? Und bei allem, was Sie gerade so berichtet haben, höre ich Ihnen zu und sage, ja, gehe ich mit. Ich gehe bis zum Ende des Gedankens mit Ihnen und nicke das ab und sage, das ist absolut so. Und jetzt stelle ich aber, einfach nur mal, dass wir dessen aware sind, stelle ich mal meinen Gedanken dagegen und sage, Sie sagen jetzt, Selbstentwicklung ist das Schönste, was es gibt für den Menschen. Ist nicht auch Liebe das Schönste, was es gibt für den Menschen?
Ich habe zwei Bestandteile gehabt.
Ja,
Potenzial zu entfalten,
ja,
und die Entfaltung dafür zu nutzen, um die Umwelt zu verschönern.
Ja.
Das ist die Verbindung mit der Umwelt einzugehen, das nicht für sich selbst zu machen. Deswegen, ich bin da, und Liebe ist etwas Schönes. Kann auch manchmal sehr schmerzhaft sein.
Ja, ja, aber nochmal, also ich spreche nicht über eine romantische Form von Liebe. Ich spreche Liebe zum Leben haben, so wie Mozart zur Musik oder ein Olympiasportler zum Sport, ein Gärtner zu seinem Garten.
Wie absolut. Gleichzeitig muss ich auch sagen, das darf nicht glorifiziert werden, weil auch olympische Sieger durch so viel Schmerz geht,
ja,
dass da manchmal keine Liebe mehr drin ist, sondern Sinnhaftigkeit in dem Kampf für etwas Größeres. Deswegen ist es nicht der Begriff warum, sondern wozu vielleicht der richtigere Begriff. Und Nietzsche sagte, ja, wenn du dein Wozu kennst, erträgst du jedes Wie.
Ja. Ja, das ist gut.
Und deswegen ist Liebe, ich bin da sehr vorsichtig, weil es gibt ja diese Empfehlung an junge Menschen, suche deine Passion, deine Leidenschaft. Gleichzeitig sollte man immer daran denken, dass in der Leidenschaft auch das Wort Leiden steckt. Deswegen bin ich so vorsichtig mit diesen Themen wie Liebe und tolle Berufe. Diese Berufe haben auch inhärenten Druck. Um dort irgendwo anzukommen, geht man durch sehr viel dick und dünn. Und da muss man wissen, wofür man das macht und wozu.
Aber je stärker das Wofür, desto mehr, desto höher die Leidensfähigkeit.
Genau.
Also wenn ich nur sage, ich mag ganz gerne, also als Beispiel jetzt, ich mag ganz gerne den Sport, dann werde ich doch nicht diese absolute
Leidenschaft, ja.
Leidensweg dafür hingehen. Ich muss doch, wenn ich jetzt aber den höchsten Anker setze und sage, ich liebe diesen Sport und dafür gehe ich durch jedes dick und dünn und quäle mich bis zum letzten Quäntchen, dann habe ich einen viel größeren Anker, mich überhaupt dorthin zu quälen.
Absolut, absolut. Ich wollte nur das nicht so glorifizieren, dass das nur Liebe ist, ja, weil manchmal ist das auch Schmerz und man bekämpft Schmerz nicht nur mit dem Liebe, sondern eher mit dem Sinn.
Ja.
Und ich bin eher für Sinn als für die Liebe. Das war meine Botschaft. Ja.
Mhm.
Das ist ja weder richtig noch falsch. Ich wollte nur die vielleicht Schalter von einem Pol zum anderen nicht komplett verschieben, sondern beide Aspekte begreifen. Also Sinnhaftigkeit in einer Tätigkeit zu finden, ermöglicht den Schmerz einfacher zu überwinden, als das vielleicht manchmal die Liebe ermöglicht. Ja. Als Gedanke. Ja.
Das ist total interessant, durch was für Themen wir surfen, ja. Also, wenn wir mit dem Gedanken von KI beginnen und eine ihrer ersten Fragen war 2,5, 2,6 Billionen Dollar, die Zahl ist ja nochmal hochgegangen in den letzten 4 Wochen, ne? Als Prognose für KI-Ausgaben in diesem Jahr. Und am Ende sind wir beim absolut existenziellen Punkt angelangt, bei Sinn, bei Liebe, bei Selbstentfaltung. Ja.
Passiert mir häufiger.
Alles hängt miteinander zusammen.
Ja, das Leben ist halt multidimensional.
Ja, deswegen, und das ist so schön.
Deswegen sprechen ich sehr gerne von High Resolution und nicht Low Resolution, weil Low Resolution ist immer sehr eine Dimension. Mhm. Und das habe ich von Professor Markus Gabriel gestohlen, ich gestehe auch. Ja. zurück zu meiner Frage. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat?
Ja, ich überlege gerade so, in meinem Kopf konkurrieren verschiedene Sachbücher, Romane so. Aber es ist, auch wenn es vielleicht nicht das allerwichtigste Buch meines Lebens war, komme ich nicht umhin, Ihnen jetzt mal zu sagen, transparent zu machen, was in meinem Kopf vor sich geht. Es ploppt immer wieder ein Buchtitel auf. Einfach weil, ich weiß auch nicht, weil es so ein schönes Buch ist. Das ist von Ray Bradbury.
Fun. Science Fiction.
Science Fiction Autor, Achtung, aber mit Twist, Löwenzahnwein. Und es spielt in den 50er Jahren und erzählt die Geschichte eines Sommers aus der Sicht eines kleinen Jungen, der in diesem Sommer begreift, dass er lebt. Und das ist so bodenständig geschrieben und so fein beobachtet. Und es sprüht vor Lebendigkeit, das Buch, dass man denkt, ja, genau so fühlt sich Leben an. Also nicht so kitschig beschrieben und auch nicht so die ganz großen Fässer der Welt geöffnet, sondern ganz fein beobachtet, wo ich sage, so möchte ich mich gerne fühlen. Das zeigt sehr schön.
Sehr schön, sehr schön. Wenn Sie einen Ratschlag aussuchen würden, den Sie als besten Ratschläger des Lebens bezeichnen würden, was wäre das?
Können wir mal 2 Minuten Schleife schneiden in dem Podcast? Der beste Ratschlag, den man geben kann, vielleicht finde heraus, wer du wirklich bist, weil von da geht die ganze Reise los. Schaffe Verbindung zu dir. Guck mal, wer du bist, ja? Und schau, wer du bist. Und schau, wer du gerne sein würdest.
Wenn man sich mit dem Buch beschäftigt hat, in diesen 10 Minuten kann man die nächsten 10 Minuten drauf einsetzen, damit auseinanderzusetzen. Ja. Die abschließende Frage, die sehr gut zu letzten 20 Minuten passt. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ach so, ich dachte, ich darf am Ende eine Frage stellen. So hatte ich es verstanden.
Nein. Sie dürfen danach nochmal eine Frage stellen. Ich habe kein Problem damit. Aber was wäre für Sie Sinn des Lebens?
Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, wenn wir zur Welt kommen, sich so groß und schön zu entfalten, wie man kann. Ja, weil, gucken Sie mal, das macht jede Dekopalme, ja, in der Gärtnerei macht das, das macht jeder Pudel. Also die ganze Natur macht's automatisch, aber auch ohne Anstrengung. Nicht diese, ich muss kämpfen, ich muss ganz viele tolle Benchmarks erreichen, wahnsinnig reich werden. Das meine ich überhaupt nicht, sondern einfach mit so einer, ja, wie ich gerade sagte, dieser Douglas Sparks, dieser Protagonist aus Löwenzahnwein, der in die Welt hinausläuft und sagt, wer bin ich und wer möchte ich gerne sein? Mit einer großen Freude. Und das herauszufinden und dann so groß und schön zu entfalten, wie man kann. Mit Freude.
Die Selbstentwicklung, ja.
Selbstentwicklung.
Sehen Sie, ist ja Wahnsinn. Da haben wir einen gemeinsamen.
Einen High Five geben drauf.
Ja, super. Vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.